Yves, Elia, wieso treiben die Reuner auf den sozialen Medien herum?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ich versuche nach wie vor, die sozialen Plattformen so ein bisschen wie als demokratische Plattform zu benutzen. So, wie merke ich mal vor 10, 15 Jahren gehofft, dass es da rauskommt. Also als Plattform, wo ich selber Leute, die mich interessieren, folge, wo ich Artikel suche, wo ich vielleicht mal Gedanken suchen, wo ich sonst nicht hatte oder wo ich sonst nie nicht gelesen habe. Im Wissen, dass es natürlich nicht wirklich neutrale Plattformen sind, sondern dass grosse Tech-Konzerne dahinter stecken, die mit meinen Inhalten eigentlich erst existieren, wo meine Inhalte nach verschiedenen Algorithmen verteilen, wo mich beeinflussen, wo mich teilweise auch süchtig machen. Das Problem ist echt, dass es immer noch keine Alternative gibt zu all dem. Jetzt versuche ich, mit diesen Plattformen umzugehen, die es jetzt halt einfach gibt.
Elia?
Also soll ich jetzt ganz ehrlich sein?
Ja.
Wirklich?
Sehr ehrlich.
Also gut.
Alles auf den Tisch.
Hey, ich bin Journalist und wie alle Journalisten habe ich, glaube ich, ein sehr grosses Mitteilungsbedürfnis. Und das kann Social Media, die sozialen Netzwerke, das sehr gut befriedigen. Ich bin, glaube ich, auch ein bisschen süchtig. Und ich habe FOMO. Also ich habe ständig Angst, irgendetwas zu verpassen. Und die sozialen Netzwerke kommen mit dieser Angst nicht unbedingt entgegen. Die profitieren genau von dem. Und das andere ist auch, und das beschäftigt mich schon länger, ich habe auch Angst, gar nicht mehr stattzufinden, wenn ich dort nicht wäre. Weil das so ein wichtiger Teil von der öffentlichen Debatte und dem öffentlichen Leben geworden ist. Und darum bin ich immer noch dort. Und gleichzeitig merke ich auch, dass mir nicht nur gut tut. Und das ist etwas, was mich schon sehr stark beschäftigt.
Also ich kann vielleicht sagen, alles, was ich in meiner ersten Antwort verdrängt habe, hat jetzt natürlich der Elia hier auf das Tapet gebracht.
Gut, dann liegt jetzt alles auf den Tisch. Ich würde sagen, wir fangen da, oder?
Wir fangen da. Früher war Twitter mal der Hashtag MeToo, ein Ort, wo Frauen ihre Stimme erhoben haben. Heute heisst Twitter X und hat einen KI-Assistent, der Frauen auszieht. Die Aufruhr um die gefälschten Nacktbilder wirft einmal mehr die Frage auf, wieso wir uns eigentlich noch in sozialen Medien umtreiben. Was machen soziale Medien mit uns? Was mit der Gesellschaft, mit der Politik? Hat der Bundesstaat New York recht, wenn er gewisse soziale Medien wie das Rauchen behandelt, als Gefahr für die öffentliche Gesundheit mit Warnhinweis? Und ist es richtig, wenn Länder wie Australien, Frankreich oder Österreich soziale Medien für Kinder oder Jugendliche möchten verbieten? Über das reden wir in dieser neuen Folge von «Gute Fragen», einem Podcast von der Republik. Wir, das sind der Republik-Reporter Elia Blülle, der Yves Wegelin, Wirtschaftsjournalist bei der Republik, und mein Name ist Angelika Hardiger. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder in eurer App von der Republik. Und wenn ihr Zeit habt, wir sind im Moment sehr interessiert daran, wie ihr unseren Podcast findet. Wir haben zudem eine Umfrage gestartet. Ihr findet die Umfrage auf republik.ch/gutefrage und auch in den Shownotes zu dieser Folge. Hey Freunde, ihr habt jetzt beide gesagt, am Anfang, ihr seid ein bisschen süchtig wahrscheinlich, wenn ihr euch das ganz ehrlich eingesteht. Und ich habe vor der Folge lange überlegt, wie ich das nicht peinlich kann sagen kann, aber ich habe mal ein Buch gelesen über soziale Medien und in dem Buch ist tatsächlich die Sucht ein Thema. Also der Autor von dem Buch, der ist so ein Tech-Vordenker gsi, schafft immer noch bei Microsoft, sehr berühmte Person, und der beschreibt Nutzer und Nutzerinnen von sozialen Medien so eigentlich wie Hunde. Also man wird auf sozialen Medien konditioniert drauf, also praktisch dressiert eigentlich. Man wird konditioniert darauf, dass man so ein Leckerli bekommt, ein Goodie bekommt, dass man Likes bekommt, dass man gefällt. Man lernt, in Anführungszeichen, wie ein Hund sich quasi einem Willen von einem anderen unterzuordnen und zu kochen. Und das ist etwas, wo mir sehr geblieben ist, weil ich mal geraucht habe und ich all die Mechanismen tatsächlich vom Rauchen kenne. Also die Konditionierung, die Gewohnheit. Ich möchte es darum so ein bisschen genauer wissen von euch. Also wie äußert sich die Sucht? Inwiefern, glaubt ihr, seid süchtig?
Wenn ich vielleicht noch den Faden von ganz am Anfang kann aufnehmen. Ich habe zuerst so ein bisschen die ideale Welt skizziert und habe dann gesagt, ja, ich hat der Elia eigentlich alles ausgesprochen, was ich ein bisschen verdrängt. Das stimmt ja eben beides. Und, also, ich habe das ja auch angetönt. Ich glaube, es ist tatsächlich ein dauernder Kampf, das, die sozialen Netzwerke so zu brauchen, wie es idealerweise würde sein. Und die Sucht, die du ansprichst, also ich glaube, es gibt niemanden, der die nicht kennt, der oft auf diesen sozialen Plattformen ist. Und ich glaube, all die Vergleiche, die mit der analogen Welt gemacht werden, sind wahrscheinlich immer noch viel zu harmlos. Weil ich glaube nicht, dass es irgendetwas jemals hat gegeben auf der Welt, wo die Interaktion zwischen den Konzernen und dem Algorithmus und dem Individuum so interagiert hat, dass man quasi die Kontrolle oder das Süchtigmachen wirklich so differenziert kann machen kann. Also wir geben ja den Algorithmen nonstop mit unseren Likes und so weiter Informationen mit, die sie wiederum, also wo der Algorithmus wiederum kann brauchen, um uns irgendwie in eine Richtung zu lenken und so weiter und so fort. Und ich glaube, das spüre ich sehr stark. Ich habe manchmal Phasen, wo ich tatsächlich das Gefühl hatte, das macht etwas mit mir. Eben eine gewisse Sucht, es beeinflusst mich auch so fest, dass ich Sachen teilweise habe geschrieben, wo ich im Nachhinein das Gefühl hatte, nein, das ist doch völlig daneben gewesen. Also ich glaube, das hat ja.
Aber ich frage mich schon, weißt du, wenn du jetzt auch wieder das demokratische Ideal noch aufrecht erhalten, gleichzeitig Sucht und Freiheit, das schließt sich halt einfach immer aus. Also das geht ja wie nicht zusammen. Insofern muss man nicht einfach ehrlich sein und das Ideal dann aufgeben. Lia, du hast auch gesagt, du bist vielleicht ein bisschen süchtig und es tut dir nicht nur gut.
Also ich glaube, was ich am Anfang ganz kurz noch sagen wollte, alles, was ich jetzt heute sage, ist extrem subjektiv prägt. Ich finde es extrem schwer, so pauschale Urteile zu wählen über die sozialen Medien. Mich nervt auch die pauschale Verteufelung. Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr in den sozialen Medien unterwegs. Das ist mir heute Morgen aufgefallen, als ich meine alten Social-Media-Profile angeschaut habe. Und Social Media hat mir auch extrem viel gegeben. Ich habe Freundinnen und Freunde gefunden über Social Media. Ich habe meinen Leseklub, wo ich seit über 10 Jahren drin bin, über die sozialen Medien gefunden. Das ist mir extrem wichtig. Ich glaube, meine Karriere wäre anders verlaufen ohne die sozialen Medien. Also sie haben mir auch eine Plattform gegeben, wo ich mir als junger Journalist konnte ausdrücken können. Früher haben das alte Chefredaktoren entschieden, wer zu was etwas zu sagen hat. Die sozialen Medien haben mir erlaubt, sehr früh mich auch zu profilieren auf Themen, wo nur ganz bestimmte Leute vorher das Wort ergreifen können. Und ich glaube, wo man sich ehrlich sein muss und auf einer sehr individuellen Ebene, ist wirklich die Reflexion, mit sich mal selber zu machen, was macht das mit mir selber? Bevor man die ganz grossen Fragen stellt, was das jetzt mit uns als Gesellschaft macht. Und ich möchte etwas aufnehmen, was der Yves vorher gesagt hat, oder etwas, was mich seit längerem beschäftigt. Ein sehr guter Freund von mir hat mal gesagt, hey Elia, wenn ich dich im Fall nur von Twitter würde kennen, damals hat es so Twitter gegeben, ich glaube, ich würde dich hassen. Also du bist so ein Arschloch auf dieser Plattform.
Und wieso? Sag wieso?
Ich glaube, aus verschiedenen Gründen. Also die sozialen Medien haben die Tendenz, vor allem seit die Algorithmen so eine grosse Rolle spielen, dass sie die Temperatur immer raufdrehen. Also sie verstärken bewusst Emotionen, das Engagement. Sie spüren Themen auf, die irgendwie heiß sind, wo extreme Positionen verstärkt werden. Und sie suchen Konfrontation. Es wird belohnt, was laut ist, was klar verurteilt. Auch eine Form von moralischer Selbstgerechtigkeit. Und ich habe lustigerweise sehr lange gemeint, ich sei extrem immun gegen das, weil ich ja selber das nicht gerne habe. Ich habe moralisch selbstgerechte Leute, das mag ich nicht. Aber wo es mir dann aufgefallen ist, ist vor allem während Covid, als ich alleine zu Hause gehockt bin, in der Quarantäne, und manchmal auch so Zeug, so ich bin empört Posts auf Twitter, heute X, gepostet habe und mich dann oft auch gefragt habe, wieso habe ich jetzt das gestern geschrieben? Was war genau meine Motivation gewesen? Und das finde ich interessant.
Also das heisst, soziale Medien holen wie Schlechte in Menschen raus.
Ja, es ist eine schwierige Diskussion, weil ich merke, wir oszillieren immer ein bisschen zwischen dem, was Elia am Anfang hat gesagt, dass eigentlich auch die positiven Möglichkeiten, die da wären, mit dieser Technologie. Das Problem ist, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass halt die Konzerne, die sozialen Medien heute betreiben, eigentlich andere Ziele haben. Von dem her ist es immer ein gewisser Kampf.
Möchte ich schnell ein bisschen challengen, ja. Weil ich bin mir unsicher, ob die Konzerne wirklich die Schuld sind. Also, wenn Technologie binär funktioniert, es ist gut, also Like oder Dislike, das bringst du ja wie nicht weg. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Mechanismus, wo dazu führt, dass man extrem wird auf diesen Plattformen, dass es A oder B ist und halt nichts dazwischen.
Ich würde sagen, es gibt beides. Also ich glaube, Technologie ist per se nie neutral. Jede Technologie, die auf der Welt kommt, hat gewisse soziale Auswirkungen. Aber ich glaube schon, dass das Besitzverhältnis hinter diesen Technologien schon auch noch eine Auswirkung hat. Also ein Beispiel, oder? Ich habe zum Beispiel gemerkt, das war, glaube ich, die Covid-Krise, bin ich auf Twitter und Sachen gepostet und es hat wie einen Moment gegeben, wo Twitter mir irgendwie im Algorithmus auch eine höhere Stufe hineingegeben hat, und ich plötzlich habe gemerkt, da kann ich irgendeinen Satz posten. Und ich habe innerhalb von kürzester Zeit habe ich irgendwie 200, 300, 400 Likes. Und ich glaube, das ist eben nicht die Neutralität von der Technologie. Das ist ein Algorithmus, der ganz klar etwas mit einem machen will. Und das verleitet eben genau dazu, dass man so das Gefühl hat, ah, da interessieren sich ganz viele Leute für irgendwie einen Satz, den ich machen kann. Und das verleitet dazu, irgendetwas zu posten, was man vielleicht gar nicht so intelligent findet, aber man merkt, das funktioniert. Und ich glaube, das ist ein dauernder Kampf, wenn man auf diesen sozialen Plattformen ist, quasi bei jedem Mal, wo man etwas postet, sich überlegt, bringt es irgendwie etwas Gutes in einer demokratischen Debatte? Oder kann ich, wir reden jetzt immer Politik, es gibt ja viele Leute, die einfach ihre Erlebnisse oder was auch immer posten, aber dreht, also ist das irgendetwas Positives oder versuche ich einfach das, weil es mich auch belohnt, eigentlich zu schreiben, wo nachher viele Likes gibt. Und das ist ein dauernder Kampf. Und ich glaube, der ist nicht technologieabhängig, sondern der ist ganz klar auch gesteuert.
Angelika, du bist schon gar nicht auf den sozialen Medien unterwegs. Wieso eigentlich?
Das würde mich interessieren.
Nein, ich bin auf LinkedIn. Also, aber ich glaube, LinkedIn ist eigentlich kein soziales Medium. Das ist einfach so eine Werbeplattform von sich selber. Wieso bin ich nie dort draufgegangen? Also, als ich im Studium war, habe ich das wie nicht gebraucht, weil mein Umfeld ist nicht drauf gewesen. Also ich habe wie nichts verpasst, was du gesagt hast, Fear of Missing Out, das habe ich nie gehabt. Und dann bin ich Journalistin geworden und ich glaube, ich habe dann verstanden, dass es mir wird helfen, so wie du gesagt hast, dir hat es geholfen in der Karriere. Aber ich habe auch Angst gehabt, dass mir tatsächlich nicht gut tun würde, weil als Journalistin kennt man ja eigentlich all die Mechanismen, also wie die Plattformen funktionieren, weil wir ja auch Plattformen bespielen, uns exponieren mit Inhalt und Feedback bekommen, manchmal Gutes, manchmal Schlechtes. Wir haben Publikationsdruck, wir wissen, man muss immer dranbleiben. Also es ist ja sehr ähnlich, es ist halt ein Medium. Und für mich hat es sich dann angefühlt, wie wenn ich dann nachher eine Abendschicht hätte oder eine Morgenschicht. Also ich nehme an, so ist es, oder?
Also das ist ja noch interessant, oder? Eine gute Freundin von mir, ich habe mal ein Foto von ihr gemacht und dann habe ich so zum Spass gesagt, das Foto hat grosses Meme-Potenzial. Und dann hat sie gefunden, ja, das ist eine von meinen grössten Ängsten. Dass ich irgendwann, auch vom einen Tag auf den anderen, mit meinem Foto in den sozialen Netzwerken ein Meme werde. Und ich habe das am Anfang so ein bisschen lächerlich gefunden und dann aber sehr schnell gemerkt, es hat ja auch ein bisschen etwas Wahres. Weil was ja die sozialen Netzwerke mit sich bringen, ist eigentlich eine unendliche Bühne, die im Raum und in der Zeit nicht wahnsinnig beschränkt ist. Also ich habe das auch schon erlebt. Ich bin auch schon viral gegangen mit einem Tweet, damals noch auf X. Und dann hast du plötzlich 2,000-3,000 Leute, die irgendetwas von dir teilen. Und du merkst, das ist eigentlich noch offen, ist das offen. Und das hat etwas sehr Beängstigendes. Gleichzeitig, oder das Ausgestelltsein, ich habe zum Beispiel auch irgendwann angefangen, okay, das ist jetzt ein bisschen persönlich, ich erzähle es gleich. Ich habe irgendwann angefangen, vor ein paar Jahren habe ich noch datet und dann habe ich angefangen, auf der Dating-Plattform meinen zweiten Vornamen zu nehmen, den niemand kennt, weil ich gemerkt habe, ich bin an Dates gegangen und die Frauen, die ich getroffen habe, die haben schon extrem viel über mich gewusst. Und es hat so eine weirde Asymmetrie gegeben, die ich einfach nicht gerne hatte, weil ich gemerkt habe, ich bin so ausgestellt. Und ich kann das extrem gut nachvollziehen. Und Gia Tolentino, das ist eine sehr bekannte amerikanische Journalistin, hat mal gesagt, im Wesentlichen ist Social Media wie ein nie endendes Vorstellungsgespräch. Es verschiebt eigentlich die Frage von, so die ganz zentrale Identitätsfrage von, wer sind wir, zu, wie wirken wir. Etwas, das uns in unserem Online-Auftritt ständig begleitet. Und das ist etwas, wo ich merke, das hat mich schon auch stark verändert. Und es hat mir bis zu einem gewissen Grad auch Freiheit weggenommen, weil ich merke, es ist viel schwerer geworden, Räume zu finden, wo man einfach existieren kann. Also wo es mit seinen Fehlern, mit seinen Widersprüchen, wo es auch ein Schweigen und ein Vergessen gibt. Und das merke ich, das ist etwas, was ich verloren habe. Noch viel mehr, seit ich Journalist bin und auch viel exponierter bin. Und wenn ich mir überlege, wieso will ich dort weg, dann ist das meistens der vorderste Gedanke. ich will das wieder zurückhaben, das Private. Und dort verschwinden die Grenzen, glaube ich, immer wieder.
Okay, du wirst nicht immer auf Sendung sein. Hey, komm, wir sammeln mal so ein bisschen jetzt auf gesellschaftlicher Ebene, was mit uns macht.
Wir kennen es alle. Auf dem Handy rumscrollen ist ein weit verbreiteter Zeitvertreib, einer aber, der nicht unbedingt für gute Laune sorgt. Die SRG-Umfrage «Wie geht's, Schweiz?» zeigt es jetzt in Zahlen. Zeit mit der Familie, in der Natur oder beim Sport machen, das macht glücklicher als soziale Medien. Erstmals geht die Nutzung von Social Media dann auch leicht, aber messbar zurück.
Das hat die Tagesschau im Jahr 2024 berichtet. Seither haben sich Zeichen verdichtet, dass die sozialen Medien unbeliebter werden. Laut einer Umfrage vom Forschungsinstitut Sotomo befürwortet inzwischen jede vierte Person in der Schweiz ein Handyverbot an Schulen und zwei von drei sind für ein Verbot von TikTok. Financial Times hat letzten Herbst berichtet, dass der Peak von sozialen Medien überschritten sei. Nach diesen Zahlen hat man 2022 am meisten Zeit auf den sozialen Medien verbracht und seither geht die Nutzungsdauer zurück und interessanterweise zuerst bei den jüngsten Nutzerinnen und Nutzern. In Deutschland ist das ganz ähnlich. Was glaubt ihr? Sind die Leute eigentlich gerade ein bisschen kollektiv so dreisleinen? Sind soziale Medien eigentlich vorbei?
Wow, das fände ich, glaube ich, ein Herzurteil, so pauschal. Ich glaube, ich kann so ein bisschen episodisch ein paar Gedanken teilen, die auch wieder sehr subjektiv sind. Ich glaube, was wir schon erlebt haben in den letzten 10, 15 Jahren, ist, dass sich die sozialen Medien immer mehr in so etwas wie antisoziale Medien verwandelt haben. Und ich beobachte das schon auch bei mir selber. Also ich habe früher soziale Medien extrem stark dafür genutzt, mit meinen Freundinnen und Freunden, Bekannten, Familie in Interaktion zu treten. Mich hat interessiert, was erleben meine Friends? Was für Gedanken haben sie? Was sagt Yves Wegelin, das ich heute auch noch reingebracht habe, zu dem neuen Mehrwertsteuervorschlag vom Bundesrat? Das sind die Sachen, die mich interessiert haben. Und heute hat sich das massiv verändert. Also viele Sachen, die ich sehe in den sozialen Medien, tut der Algorithmus für mich aufbereiten. Und dann habe ich halt ständig irgendwelche Jochens und irgendwelche Julias, die mir ihre Meinung zum Nahostkonflikt auf Instagram mitteilen. I don't care. Und ich glaube, das ist mega ein Punkt, das soziale Element ist weggefallen. Und was ich bemerkt habe, es wird einfach immer ein schlechteres Produkt.
Aber sorry, wenn das soziale Element von den sozialen Medien wegfällt, wieso sind soziale Medien denn nicht vorbei?
Ja, ich glaube, wegen dem Hund, den du vorher erwähnt hast. Also ich glaube auch, wie der Elia gesagt hat, und da sind wir vielleicht wieder beim Punkt von der Neutralität, von quasi von dem Besitzverhältnis hinter der Technologie. Ich glaube, es hat tatsächlich Zeit gegeben vor 10 Jahren, wo man jetzt zum Beispiel für eine öffentliche Debatte die sozialen Netzwerke viel besser können brauchen können, um irgendwie, ja, einen interessanten Austausch zu haben. Und auch dort geht es halt inzwischen in eine sehr andere Richtung, oder? Also, das krasseste Beispiel ist Twitter, wo ich dann noch vor einem Jahr austrete, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann irgendetwas posten und habe teilweise wirklich an die 300 Kommentare von Leuten mit irgendeinem Namen, wo ich nicht nachvollziehen kann, wer das ist, wo mir irgendwie sagen, ich sei ein Vollidiot. So. Lass mir das gerne sagen, aber ich es war offensichtlich, dass das nicht wirklich Leute waren, die mit mir in einen Diskurs treten wollen, geschweige denn überhaupt ja, physische Leute. Und ich glaube, auch viele von diesen sozialen Plattformen haben halt wirklich ihr Produkt in die Richtung gedrängt. Also du hast am Anfang gesagt, jetzt eben die Nacktbilder auf X, wo man offensichtlich ganz klar gepusht mit der KI, die die Nacktbilder überhaupt haben, generiert. Also wie gesagt, ich bin nicht mehr getroffen, aber zwischendurch gehe ich schauen, wie sich das entwickelt. Das ist wirklich einfach ein Müllhalde, kann man sagen. Also da hat es nichts mehr drin, wo ich das Gefühl habe, wo mich interessieren kann, für einen Austausch zu haben, einen politischen Austausch, aber auch sonst einen Austausch. Und ich glaube, dass das am Schluss des Tages tatsächlich ein sehr schlechtes Gefühl bei einem zurücklässt. Also ich habe auch Punkte, wo ich sage, jetzt mache ich nicht mehr und klicke es weg und versuche dann 2 Wochen nicht mehr auf die sozialen Medien zu gehen. Und also ich glaube, das Gefühl haben sehr viele Leute.
Ich wollte noch eine kleine Ergänzung machen. Oder? Wir müssen uns jetzt schon bewusst sein, dass wir hier in diesem Raum, wir sind natürlich sehr politisch. Unsere Algorithmen sind sehr politisch aufgeladen. Klar. Ich kenne auch viele Leute, die zum Beispiel auf TikTok unterwegs sind, wo ihre Subkulturen sich bewegen, wo sehr selten auf politische Inhalte stoßen, wo die sozialen Medien eine ganz andere Dynamik haben, als dass sie zum Beispiel in unseren ausgewählten Algorithmus passiert. Ich finde es immer lustig, man hat ab und zu so Redaktionssitzungen, wo dann jemand sagt, ah, das ist doch ein Thema. Mir hat das die ganze Woche in meine Timeline hineingespült. Und dann sagt eine Kollegin eben also, ja, nein, wir nicht, weil wir leben ja in so unterschiedlichen sozial-medialen Welten. Ich glaube, Angelika, du hast etwas sagen?
Nein, weil du TikTok erwähnt hast. Ich weiss es ja nicht, weil ich TikTok nicht nutze, aber wenn ich Leute zuschaue, die TikTok nutzen, dann sieht das für mich einfach nicht nach einem sozialen Medium aus. Es sieht aus wie Leute, die du als schlechtesten Privatfernsehen ever zappen, in einem atemraubenden Tempo. Und ich weiss es tatsächlich nicht. Ist das ein soziales Medium? Wo ist die Interaktion?
Ich bin auch kein heavy TikTok-User, aber unsere Kollegin Tronja Beck hat mal einen sehr guten Artikel über TikTok geschrieben, wo wir nachher noch verlinken können. Ich glaube, so wie ich TikTok wahrnehme, es gibt schon Sparten, wo soziale Interaktion stattfindet, aber wo du natürlich recht hast, ein grosser Teil der Userinnen und User konsumiert die Inhalte. Darum haben auch alle Medien im Moment so ein grosses Interesse, dort stattzufinden, weil wenn sie auf TikTok nicht stattfinden, dann findet es bei einer ganz bestimmten Zielgruppe nur noch peripher statt.
Aber wenn du sagst, Nutzer konsumieren die Inhalte, dann meinst du passiv? Also sie sind nicht aktiv dort selber?
Genau, ja.
Ja, wir haben bis jetzt sehr viel über, also du hast gesagt, Alia, über politische Inhalte diskutiert, beziehungsweise über Fake News, über politische Fake News, die uns jetzt reinspülen. Ich habe ja wirklich auch die Momente, wo ich teilweise am Abend völlig übermüdet, wenn ich nichts mehr mache, im Bett hocke und noch auf Insta gehe. Und dort tut es mir zuerst so ein bisschen politische Inhalte und dann spielt es mir zwischendurch mal irgendein Tiervideo rein. Und dann finde ich das lustig und so. Und dann merkt man natürlich, wenn ich dort drauf bleibe, also das muss ich ja nicht erklären, oder die Algorithmen sind so, wenn ich dort drauf bleibe, tut es mir als nächstes wieder ein Tiervideo und dann klicke ich das vielleicht wieder an. Oder ich muss es ja nicht mal anklicken, es läuft einfach weiter. Und dann hat es auch schon Momente gegeben, wo ich dann plötzlich merke, hey, jetzt bin ich seit 20 Minuten irgendein Tiervideo, irgendwie welche Tiervideos am Schauen. Und das ist im Moment, oder? Es hat ja jenseits Studie gegeben, im Moment ist das so ein Dopamin-Flash, sage ich jetzt mal. Also, das ist irgendwie etwas Prickelndes. Man denkt, das nächste Tiervideo ist vielleicht noch lustiger. Und dann nach 20 Minuten merkt man, das Buch, das man eigentlich ins Bett hat genommen, das liegt immer noch nebendran. Ne? Und man denkt, hey, die 20 Minuten hätte ich jetzt lieber mit dem verbracht oder mit einem guten Film. Und ich glaube, das haben alle Leute, die zwischen sozialen Medien verwenden. Es gibt einem so ein richtig schlechtes Gefühl. Wenn man das Gefühl hat, es ist echt 20 Minuten, es ist lustig gewesen, aber man hat in diesen 20 Minuten echt Zeit verplempelt. Und ich meine das nicht in einem protestantischen Sinn. Oder man kann 20 Minuten irgendwie zusammen lachen. Es muss nicht alles irgendwie sinnvoll oder intellektuell sein. Aber so in der Natur spazieren oder irgendwie mit den Kindern irgendwie noch ein Spiel machen, gibt einem einfach, das macht einem glücklicher als die 20 Minuten mit diesen Tiervideos.
20 Minuten ist ja noch heilig. Für mich sind es 2-3 Stunden.
Also okay. Ich stelle fest, wir sind jetzt vom demokratischen Ideal immer wieder zu der Sucht gekommen und auch zu Tiervideos, was ich sehr positiv finde. Es gibt ja jetzt diverse Länder, die möchten entgegenhalten und wir hören da dazu etwas.
Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. J'ai demandé au gouvernement d'engager la procédure accélérée pour que ça puisse aller le plus vite possible, que ça puisse passer au Sénat. Parce que ce que je veux faire, l'engagement que j'ai pris d'ailleurs dans un de mes débats en province avec la presse quotidienne régionale, c'est que ça soit applicable à la rentrée prochaine.
Das ist der französische Präsident Emmanuel Macron gsi. Er hat im Januar verkündet, dass er soziale Medien für unter 15-Jährige möchte verbieten. Österreich geht jetzt auch in die Richtung. Australien hat das schon eingeführt, so ein Verbot. Offene Frage, was denkt ihr dazu? Soll man verbieten, ja oder nein? Yves, vielleicht fangen wir bei dir an, weil du hast jetzt da sehr lang und ausführlich darüber geredet, wie du eigentlich süchtig bist, während deine Tochter auch im Studio sitzt und das alles registriert hat und es dir wird vorhalten.
Ja, sie schaut mich schon skeptisch an. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin jetzt sehr hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite wieder Elia nicht jemand bin, wo grundsätzlich mal so Zeug irgendwie vertieft. Ich glaube, es hat auch ein gewisses Potenzial. Gleichzeitig glaube ich auch, dass Jugendliche oder Kinder irgendwie einen gewissen Umgang mit etwas müssen lernen. Also wenn man jetzt sagt, ja, mit 16 ist es dann offen, ja, hat man ja gar nie gelernt, irgendwie einen Umgang mit dem zu haben. Und gleichzeitig sehe ich auch Gefahren. Also ich, bei meiner Tochter, die manchmal YouTube, also sie sagt das selber, wenn man etwas anklickt, kommt einfach immer wie mehr von dem, von den gleichen Inhalten. Und die Kinder bekommen ja irgendwann mal das Gefühl, dass das enorm wichtig ist im Leben, wenn sie eben immer die gleichen Sachen reinspülen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Ich bin sehr unentschlossen. Ich glaube auch, dass es sehr an der Oberfläche kratzt. Also das ist eigentlich, weil man das Problem nicht in den Griff bekommt, tut man eigentlich am Schluss einfach den Konsum verbieten. Ich meine, ein Schritt weiter denkt wäre auch, die Plattformen zu regulieren, was ja jetzt eine Diskussion ist in der Schweiz, beziehungsweise das Gesetz, das in der Vernehmlassung ist. Wir können auch mal noch weitergehen und denken, ja, braucht es vielleicht auch weiterführende Massnahmen im Wettbewerbsrecht, beim Steuerrecht. Und am Schluss ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, müsste man nicht wirklich dazu radikal übergehen zu der Idee, dass man einen öffentlich-rechtlichen Raum vielleicht macht, der nicht privat gesteuert ist.
Ich glaube, es kommt vor allem darauf an, wie man soziale Medien definiert. Also weißt, wenn man es als Suchtmittel definiert, dann fallen ja viele von diesen Argumenten, die du jetzt vorgebracht hast, weg. Also dann geht es nicht darum, wer sie anbietet, ob die gut oder böse sind, sondern einfach, dass sie angeboten werden. Elia, wie siehst du das?
Was denken dir, was ich denke?
du denkst, man soll es nicht verbieten.
Boah, ich halte das wirklich für recht gut aus, um ehrlich zu sein. Also das Thema macht mich ein bisschen emotional, ehrlich gesagt, weil ich es für eine grosse politische Performance halte. Vor ein paar Wochen habe ich einen Leitkommentar im Spiegel gelesen. Leitkommentare sind so die Kommentare, die Journalistinnen und Journalisten machen, um die Meinung der Redaktion in die Öffentlichkeit zu blasen. Und der Spiegel, der grosse deutsche Spiegel, hat geschrieben, «Soziale Medien sind in mancher Hinsicht Drogen wie Alkohol, Haschisch oder Heroin. Wir sollten anfangen, sie genau so zu behandeln.» Da habe ich so gedacht, what the fuck, also darunter machen wir es nicht. Mich erinnert das extrem schon an die Diskussionen Anfangs Nullerjahr. Uns haben sie damals die Handys auf dem Pausenplatz verboten. Und dann bist du bestraft worden, wenn du mit dem Handy über den Pausenplatz gelaufen bist. Und ich glaube, es rührt aus einer tiefen Hilflosigkeit. Weil ich glaube, nicht nur Kinder und Jugendliche sind das Problem, sondern es hat auch viel damit zu tun, dass wir ja alle damit kämpfen, zu verstehen, was das mit uns macht und was das bedeutet. Und ich glaube, aus dem Unverständnis heraus kommt nachher der politische Aktivismus auch aus einer gewissen moralischen Panik heraus. Wir müssen jetzt irgendetwas machen. Und ich glaube, zwei Sachen können gleichzeitig wahr sein. Also ich glaube, das ist mir schon nochmal wichtig zu sagen in diesem Podcast. Oder? Es gibt erstens keine breit wissenschaftlich abgestützte Evidenz, dass Social-Media-Nutzung zu einer Epidemie von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen geführt hat. Das gibt es Stand heute nicht. Gleichzeitig, und das kann auch wahr sein, junge Menschen verbringen sehr viel Zeit auf dieser Plattform. Also soll man sich unbedingt überlegen, wie auf dieser Plattform Informationen verbreitet werden. Ich finde, persönlich kann man sehr viel eben über mögliche Regulierung etc. etc. reden, aber man muss extrem aufpassen, dass nicht so ein paternalistisch-adultistische Form von Politik annimmt. Kinder und Jugendliche haben keine Lobby. Und der Philipp Wampfler, der ab und zu für uns schreibt, er ist Kantilehrer, ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange. Er hat etwas sehr Interessantes geschrieben und einen Gedanken, den ich mit euch teile in diesem Zusammenhang. Er sagt, bei dem Versuch, das zu verbieten, geht es auch bis zu einem gewissen Grad um Kontrolle. Weil wenn Jugendliche weniger in den sozialen Medien sind und weniger an ihren Smartphones, können sie damit auch weniger Sachen machen, die die Erwachsenen nicht verstehen. Und ich glaube, das ist schon relativ zentral, dass man sich dort sehr stark bewusst ist, was wäre denn unsere Motivation? Was ist die Motivation von einem Staat, das zu verbieten?
Ich kann alles nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube aber anders wie du, es ist sicher keine Performance. Du sagst, es gibt nicht die grosse Studie, die beweist, dass das schädlich ist. Es gibt ja gleich sehr viele Symptome. Also es gibt sehr viele Hinweise, die darauf hindeuten, dass das insbesondere zum Beispiel bei jungen Frauen sehr schädlich kann sein.
Ja, das möchte ich auch nicht bestreiten. Ich glaube, was ich vorher gemeint habe, man sieht allgemein, den jungen Menschen geht es heute schlechter. Man redet oft von einer so Mental-Health-Krise. Und die kausal einzig und allein auf den Gebrauch von sozialen Medien zurückzuführen, das ist nicht erwiesen. Die Kausalität gibt es nicht. Was ich nicht mag bestreiten, ist, dass es auf einzelne Personen, auf einzelne Personengruppen sehr konkrete Auswirkungen kann haben. Ich weiss, dass ich vor allem auch zum Beispiel bei jungen Männern, SRF hat letztens einen sehr guten Podcast gemacht, so Alpha Boys. Der handelt davon, wie junge Männer in die sogenannte Manosphere radikalisiert werden auf TikTok, also mit misogynen, fraufeindlichen Influencer konfrontiert werden, obwohl sie das nicht unbedingt explizit suchen. Und ja, wenn du das jetzt so sagst, oder ein Argument, das für mich für ein Verbot sprechen würde, ist genau das. Also, dass man zum Beispiel sagt, hey, wir verstehen die Auswirkungen einfach noch nicht ganz. Und im Sinn von einer Prävention und auch im Sinn davon, dass man sagt, hey, junge Menschen sind schützenswert, verbieten wir das jetzt. Weil die negativen Effekte von einem Verbot sind wahrscheinlich nicht immens.
Ich glaube, wenn man eine grosse Umfrage würde machen, wenn man Eltern fragt, wie sie das sehen, ich glaube, es gäbe eigentlich recht eine grosse Mehrheit, die das eigentlich recht sympathisch finde. Ich weiss nicht, wie du das siehst, Yves.
Ja, also ich glaube, die Umfragen zeigen eine relativ hohe Sympathie. Aber ich glaube, ich würde tendenziell auch in die Richtung von Elia gehen, dass ich glaube, es ist nicht per se ein Suchtmittel. Es ist nicht wie Alkohol. Alkohol ist einfach, entweder ist es Alkohol oder nicht. Aber hier geht es wirklich um Produkte, die uns grosse Konzerne in den USA eigentlich über das Internet ins Bett schicken, wo ganz klar einen gewissen Inhalt oder beziehungsweise ganz klar Algorithmen dafür sorgen, dass es so ist, wie es ist. Und ich glaube, bevor man den Konsum verbietet, muss man zuerst diskutieren, ob man die Produkte, die angeboten werden, nicht viel härter regulieren will. Und das ist dort, wo die Schweiz, oder? Jetzt hat man extrem lange gebraucht, bis das Plattformgesetz kommt. Wie Adrienne Fichter, unsere Tech-Spezialistin, hat erst kürzlich in einem Artikel geschrieben, tut man auch jetzt dort extrem scheu, also extrem zurückhaltend, will man da regulieren, weil man natürlich in den ganzen Zollverhandlungen die Unternehmen nicht verscheuchen will. Also ich glaube, die Diskussion wäre doch viel mehr über eine gewisse Regulierung von diesen Tech-Firmen, als zu sagen, ja, wir können eh nichts machen, dann sagen wir einfach unseren Jugendlichen oder unseren Kindern, dass sie es nicht dürfen brauchen. Und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen oder wenn es keine politische Mehrheit gibt für eine Regulierung von den Plattformen, dann wäre ich dann für die zweite Alternative gleich zu haben, dass man sagt, ja gut, wenn soziale Medien das ist, was wir heute haben, und wir die nicht regulieren können, dann bin ich auch eher für ein Verbot irgendwie bis 16. Für mich wäre das einfach nicht die erste Antwort auf das Problem. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, den ich auch beim Elia anschliessen würde. Also, es gibt halt auch für Kinder sehr positive Sachen. Also, ich merke das jetzt auch bei meinen eigenen Kindern. Oder mein Sohn macht zum Beispiel Videos, wo er tagelang Sachen zusammenschneidet und dann auf YouTube auflässt und mit gleichgesinnten Leuten diskutieren. Und das ist etwas extrem Tolles. Und das glaube ich auch, wie der Elia hat gesagt. Also, gewisse Inhalte sind einfach auch Sachen, die ältere oder erwachsene Leute vielleicht einfach wenig können nachvollziehen, dass es auch sehr ein grosses Potenzial gibt für sehr positive Selbstentfaltung. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen.
So, dann sind wir jetzt doch wieder beim Ideal ganz zum Schluss. Das ist die neueste Folge vom Republik-Podcast «Gute Frage», der Podcast für alle, die genug haben von einfachen Antworten. Diskutiert haben der Elia Blülle, der Yves Wegelin und ich, Angelika Hardiker. Produziert hat der Podcast Laura Bachmann. Alle Empfehlungen und im Podcast erwähnte Artikel oder Bücher findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren auf allen gängigen Plattformen. Und wir sind euch natürlich dankbar, wenn ihr ihren Freunden, Familie und Bekannten weiterempfehlt. Wir freuen uns auch, wenn ihr mitmacht bei unserer Umfrage zum Podcast. Den Link findet ihr in den Shownotes oder im Artikel zu der Folge auf republik.ch/gutefrage. Alternativ könnt ihr auch ein Mail schreiben an audio@republik.ch oder gerne eine Sprach- oder Textnachricht an 079 507 6059.